Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, herzlich willkommen im Übersetzerzentrum. Die Gäste dürfen sich noch in Ruhe platzieren. Ich stelle Ihnen schon mal kurz vor, was Sie jetzt hier erwarten wird. Ein Gespräch über den deutschen Claudio Magris, den Sie bereits erkennen können, den ich nicht vorstellen muss. Diese Veranstaltung findet statt in Zusammenarbeit mit dem italienischen Kulturzentrum Berlin und mit dem interdisziplinären Forschungsseminar für italienische Kulturstudien hier in Leipzig. Neben dem Autor haben wir seine Übersetzerin Ragni Maria Gschwendt zu Gast, die Sie zu meiner Linken ganz außen sehen, und seine langjährige Lektorin Anna Leube, die zugleich die Moderatorin der heutigen Veranstaltung sein wird. Anna Leube hat über Jahrzehnte als Lektorin im Hansa Verlag gearbeitet. Sie hat nicht nur Claudio Magris betreut, sondern auch Autoren wie Philip Roth, Orhan Pamuk, Michael Ondaatje, T.C. Boyle, Roberto Bolaño oder Roberto Saviano. Und letztgenannter hat 2012 in der Zeit über seine Lektorin geschrieben: Für mich ist Anna, meine Lektorin beim Hansa Verlag, eine Art Inbild des deutschen Verlegertums. Anna ist eine wunderbare Frau, groß, klug, hochgebildet, mit größter Leichtigkeit und ohne eine Spur von Snobismus kann sie über die komplexesten Themen reden. Sie ist der Inbegriff der intellektuellen Frau, frei, beschlagen, freundlich, aufmerksam, unideologisch. Ihr gegenüber empfinde ich fast so etwas wie Ehrerbietung. Was sie mir sagt, kann ich nicht auf die leichte Schulter nehmen, es trifft mich in der Seele. Damit hoffen wir auf eine Veranstaltung, die auch Sie in der Seele treffen wird. Sie haben das Wort, Frau Leube.
Danke. Mit dieser, können Sie hören alle? Mit dieser Anmoderierung bringen Sie mich wirklich in die Bredouille. Also so eine Art von Lob wünscht sich natürlich der Lektor von einem treuen Autor. Das ist natürlich schön. Ansonsten bin ich hier vor allem da, eigentlich gar nicht so sehr eine Übersetzerveranstaltung zu moderieren, sondern es ist hier eine Familienfeier in gewisser Weise. Also nochmal, hören Sie alle auch hinten, ja? Denn wie bei... Ist es okay? Ja. Ich will noch näher ran, ja. Denn wie bei vielen runden Geburtstagen, die Jubilare ja ihre gesamten Geburtstag zusammenzählen und auf eine sehr große Zahl von Jahren kommen, könnte man auch bei uns dreien sagen, dass wir, wenn wir zählen, wie lange wir schon uns kennen, also eine dreistellige Zahl ohne weiteres erreichen können. Ich beginne mit Ragni Gschwendt. Ragni Gschwendt und ich sind uns nicht einig, ob das erste Buch von Claudio Magris, das sie übersetzt hat, ist das Buch über Triest, das er mit Angelo Ada zusammengeschrieben hat, oder aber sein erstes, Claudio, ich glaube, das stimmt, sein erstes eigentlich literarisches Buch, nämlich die Mutmaßungen über einen Säbel. Das eine 86, das andere 87 erschienen. Und natürlich ist Magris nicht der einzige Triestiner Autor, den Ragni Gschwendt übersetzt hat. Sie hat, das ist also ein großes Verdienst, die hat das Triestiner Dreigestirn. Ich beginne mit Fulvio Tomizza, dessen Gesamtwerk sie übersetzt hat, ich glaube ausnahmslos. Sie hat sehr viel Italo Svevo übersetzt, alte Übersetzungen bearbeitet, vieles neu erstmals in Deutschland übersetzt und dann eben von Magris nicht das Gesamtwerk, aber doch die großen Romane, dazu zu sagen die schwierigsten, die umfangreichsten Romane, das ist Utopie und Entzauberung, das ist Blindlings, das ist natürlich jetzt das neueste Buch, das weswegen Claudio Magris jetzt auf der Messe ist, nämlich Verfahren eingestellt. Und sie hat, ich habe es natürlich auch nachgucken müssen, nicht bei Google, sondern bei der Deutschen Nationalbibliothek, etwa 170 Titel übersetzt in vielen übersetzerischen Jahren. Ich habe sie gebeten, mir ihre Liste, ihre Biobibliografie zu schicken. Und sie hat das auch gut gemacht. Ich versuche zu zitieren, wer noch alles zu den wichtigen Autoren gehört. Das ist Ennio Flaiano, der Drehbuchautor für Fellini. So ist er vor allem bekannt geworden. Elsa Morante, die nicht nur, aber auch die Frau von Moravia war. Das ist Antonio Morescu, für den Sie vor 10 Jahren den Übersetzerpreis hier in Leipzig bekommen hat. Guido Morselli, auch nicht unwichtig. Und für mich, weil das für mich einer der ersten Italiener war, die ich als Lektorin in einem früheren Verlag betreut habe, nämlich Federico Tozzi, den großen, großartigen Senesen. Also es ist eine große Latte von Berühmtheiten, aber sie hat vergessen, ihre Preise dazu zu nennen. Außerdem einen, den ich jetzt gerade Gott sei Dank noch weiß, nämlich den Leipziger Preis. Von Claudio Maris, über den ich weniger noch sagen muss, wissen wir, dass er ein sehr produktiver Autor war und ist. Ich habe nicht zusammengezählt, was er geschrieben hat an Romanen, an Essays, an Reisebüchern, von denen natürlich Danubio, die Donau, wohl das Wichtigste ist. Er hat Glossen geschrieben, die auch weitestgehend auf Deutsch veröffentlicht wurden. Er hat Reisebücher geschrieben. Er hat ein Theaterstück geschrieben. Claudio, was habe ich vergessen? Theaterstücke, Glossen, eine lange Erzählung. Und er hat für diese vielen Bücher noch viel mehr Preise bekommen, die ich jetzt wirklich nicht alle aufzählen kann, weil sie füllen mehrere DIN A4-Blätter so ungefähr. Und es bieten sich natürlich bei einer so langen Bekanntschaft, Freundschaft zwischen Autor und Übersetzer bestimmte Fragen an. Eine der ersten, die mir die wichtigste wäre, die ich deshalb gleich am Anfang stellen möchte, damit man es nicht vergisst, ist an Ragnhild Schwend, die so viele auch wichtige Autoren übersetzt hat, aber keinen außer Claudio Magris, nehme ich zumindest an, der nun nicht nur irgendwie Deutsch konnte, sondern nun hervorragend Deutsch kann. Das macht natürlich einen Unterschied, ob ein Autor in der Lage ist, seine Übersetzung zu kontrollieren oder nicht. Er hat, das will ich noch kurz hinzufügen, irgendwo mal geschrieben, dass der Briefwechsel, den er mit Ragnhild Schwend über die Jahre geführt hat, würde ein Buch füllen, das weitaus dicker ist als Danubio, und das sind also 400 Seiten. Ragni, kannst du dich dazu äußern, wie diese Zusammenarbeit aussah oder aussieht natürlich noch?
Naja, also zum Beispiel jetzt bei diesem Buch, aber auch schon bei früheren, noch näher so. Ich weiß ja, Claudio Marquez ist Germanist, kann also sehr gut Deutsch, aber natürlich ist es ein Unterschied, ob man Deutsch kann als Germanist oder ob man auf Deutsch schriftstellerisch tätig ist. Und, aber ich schicke ihm eigentlich meine ganzen, also die übersetzten Texte, einfach um sicher zu sein, dass auch inhaltlich, was manchmal schwierig ist, ob ich alles richtig verstanden habe und so. Und er schreibt mir dann zurück und meistens zuerst mit großen lobenden Worten, splendido, splendido, come sempre. Aber dann kommen doch so ein paar Einwände oder Fragezeichen. Ich frage nur, aber immerhin ist es eine sehr fruchtbare und schöne Zusammenarbeit seit vielen Jahren.
Ja, ja, aber das Spezifikum, vielleicht Claudio, sagst du was dazu. Es ist, also ich kenne es aus meiner langjährigen Verlagspraxis überhaupt nicht, dass ein Autor selber in der Lage ist, über spezifische Schwierigkeiten zu reden. Also meistens kennt dann jemand Leute, die dann Deutsch können und die sich dann ermächtigt fühlen, über die Übersetzung zu urteilen, auch zu korrigieren. In dem Fall ist es der Autor selbst. Claudio, wie sieht das bei dir aus? Du kriegst ja auch Übersetzungen aus 20 anderen Sprachen, aber das Deutsche dürfte doch wohl die Sprache sein, wo du am genauesten dir anguckst.
Ja, bevor ich diese Frage versuche zu beantworten, möchte ich erstens völlig unterschreiben, was in diesem Brief über dich geschrieben worden ist. Denn es ist wirklich, also ich verdanke nicht nur also persönlich, nicht nur persönlich, vielleicht nicht nur persönlich, auch also was die Übersetzung, was also meine Bücher in Deutschland betrifft, sehr, sehr, sehr viel an. Ich nenne nur zwei Beispiele. Sie hat ein Buch von mir, Donau, gerettet, ohne Ihre Arbeit gäbe es, glaube ich, dieses Buch auf Deutsch nicht. Und das ist natürlich, also ich brauche nicht zu sagen, wie wichtig das für mich ist. Und was ein anderes Buch betrifft, auf Italienisch Mikrokosmi, was natürlich auch ein Problem in der Übersetzung des Titels sehr schwierig war. Und sie hat einen Titel gefunden, Die Welt en Gros und en Detail, der nicht nur Deutsch, sondern wirklich, also ich bedauere es, dass ich es nicht früher gewusst habe, weil es wirklich, es entspricht aus vielen Gründen, ich habe jetzt keine Zeit, jetzt zu sagen, warum, es entspricht dem, was ich geschrieben habe oder versucht habe zu schreiben, auszudrücken, zu erzählen, vielleicht mehr als mein Originaltitel.
Darf ich da kurz dazu sagen, der Originaltitel Mikrokosmi, das hielt ich für leicht übersetzbar, aber es gab zumindest vor 30 Jahren etwa das Wort Mikrokosmos im Plural nicht im Deutschen. Also man musste, was man ungern macht, man musste wirklich was ganz Freies wählen. Abgesehen davon sind diese beiden Verdienste, das gehört wirklich zum Job des Lektors, eine nicht besonders gut geratene Übersetzung zu redigieren und die Titelfindung eben auch, wenn man den Originaltitel nicht wörtlich übersetzen kann.
Ja, und bevor ich auf deine Frage komme und natürlich auf Ragni, möchte ich auch anderen Übersetzern von mir danken, die also nicht so viele Bücher übersetzt haben, aber auch, also ich bin sehr dankbar, Karin Krieger, die hat Ein anderes Meer übersetzt, Marianne Frisch, die hat sehr wenig von mir, aber für mich wichtige Sachen, darunter einen sehr kleinen Text schon gewesen sein, der ein Text, ich weiß nicht, was es ist, aber doch für mich also wirklich vielleicht kennzeichnend ist, Victoria von Schirach, die hat ein Stück übersetzt, Stadelmann und Hanno Helbling, und auch seinem Gedächtnis möchte ich an ihr erinnern, hat ein sehr schwieriges Stück von mir, La Mostra, die Ausstellung übersetzt. Ich erinnere mich, er hatte einen Brief an Hanse, einen Verlag geschickt, es ist ein nicht zu übersetzendes Buch, ich übersetze es. Und er hat es glänzend getan. Ragni, ich komme aus dem blauen Sofa und am Ende hatte ich eben gesagt, wie immer, das ist unser Buch, nicht nur mein Buch. Das ist das Buch, geschrieben von Ragni Maria und von mir. Und das ist wirklich, das ist keine floskelhafte Hommage, es ist wirklich also eine, ich bin überzeugt, die Übersetzung ist nicht nur die erste kritische literarische Interpretation von einem Buch, sondern ist wirklich die Schöpfung von einem Text, der zugleich der Text ist und ein anderer Text. Und das finde ich wirklich so großartig. Und nicht nur, es ist natürlich auch sehr wichtig, für mich besonders in Deutschland natürlich und für jeden Autor im Ausland gelesen zu werden, aber es ist nicht nur das. Es ist wirklich also zu sehen, wie die eigene Welt, die eigene Sprache, die anderen Gefühle bleiben und doch dieselbe und nicht dieselbe. Das ist wirklich eine fantastische kreative Arbeit. Und ich glaube, heute hat man das Bewusstsein von der unglaublichen literarischen, kulturellen Wert der Übersetzung ein bisschen verloren und vergessen. Was nicht der Fall war in der Vergangenheit. Vincenzo Monti ist wichtig in der italienischen Literatur, nicht für, mit seinen Werken, sondern mit seiner Übersetzung der Ilias, die wichtig war für die literarischen Metaphern, für die Sprache der Dichtung und so weiter. John Dryden betrachtete als sein Hauptmeisterwerk als Dichter seine Übersetzung aus der Aeneis. Und es ist also, das hängt nicht zu tun, denn natürlich Homer und Vergil sind etwas anderes. Aber es hat wirklich mit dem Wesen Übersetzung zu tun. Und deine Frage und dann noch etwas. Natürlich, es ist schwer für mich, deine Frage zu beantworten. Denn natürlich kenne ich Deutsch nicht hervorragend, aber besser als andere Sprachen. Und die anderen kenne ich gar nicht. Und im Deutschen, es ist merkwürdig, denn ich finde sofort, wenn es stimmt, dasselbe und doch mit in einem anderen Arrangement. Es ist für mich ein bisschen, ich glaube, wie für einen Komponist, der ein Stück von ihm in einem anderen, anderen Arrangement findet. Und das ist was, es ist besonders wichtig. Und das hat natürlich hat mit vielen Sachen, die ich natürlich auf Deutsch viel unmittelbarer und früher spüre, entdecke, als in anderen Sprachen, die ich also gut kenne, wie Französisch, auch nicht gut, aber doch also, genügend, wie, in dieser Hinsicht wie Englisch, ein bisschen Spanisch und so weiter. Und dann ist es sofort dasselbe und das andere. Und natürlich bin ich, was das Deutsche betrifft, viel sensibler. Manchmal mit Recht, manchmal mit Unrecht. Ich glaube, manche Fragen oder Bemerkungen, die ich zu Ragni gestellt habe, waren vielleicht richtig oder wenigstens nützlich, wenn sie auch nicht buchstäblich richtig waren, waren doch vielleicht nützlich, um sie auf eine andere Richtung hinzuweisen. Andere waren natürlich falsch. Ich werde dann einige Beispiele lesen. Es ist auch ein bisschen Spaß. Also die, jedes Mal, wenn ich mit einem Buch, natürlich auf Italienisch, fertig bin, bereite ich einen langen Brief für die Übersetzer vor. Manchmal 30 Seiten, 40 Seiten. Erstens, weil ich natürlich die Arbeit der Übersetzer also natürlich respektiere. Und wenn ich zum Beispiel eine Zeile von Proust zitiere, kann ich nicht verlangen, dass der Übersetzer, und besonders Französische, die 7 Wände von Proust durchblättert, um diesen Satz zu finden. Und er kann auch nicht natürlich diesen Satz mit seinen oder ihrem französische Übersetzung und so auch Hinweise und so weiter. Da kommen auch natürlich auch sehr ein großes Problem, und das habe ich natürlich sehr oft mit Ragni diskutiert, weil sie was natürlich die Rolle nicht der Mundart, sondern einiger lokalen Ausdrücke zwischen Mundart und Sprache, zum Beispiel Lall-Lieder Lieder oder manchmal auch mundartliche Ausdrücke, was kann man tun? Und da auch natürlich, da ist meine Reaktion vielleicht oft auch falsch natürlich, also nicht richtig, aber doch viel stärker was im Deutschen als in anderen Sprachen. Denn natürlich kann ich oder glaube ich früher zu fühlen, ob einen halbmundartlichen Ausdruck auf Deutsch meiner Original entspricht, natürlich, und in diesem Fall auch die anderen Sprachen, in denen ich mich doch bewege, wie Französisch und Englisch, da bin ich mehr verdattert, natürlich. Ja. Und das ist sehr wichtig, und besonders in diesem Buch. In diesem Buch gibt es vieles. Es gibt also auch manchmal mundartliche oder volkstümliche Ausdrücke. Es gibt Schlaflieder auf im Kreolischen, die Sprache der ehemaligen Sklaven, schwarzen Sklaven in den Martinique und so weiter.
Aber die habe ich dann im Original gelassen und dann die deutsche eine deutsche Übersetzung dazugefügt. Aber da ist einfach das Original, der Originalton wichtig.
Ja. Ich wollte nur bitten, Claudio, vielleicht sagst du ein paar wenige Sätze, wenn das möglich ist, zum neuesten Buch.
Inhaltlich,
damit ein bisschen ein Verständnis entsteht, worum es geht. Denn es beschreibt ja eine große Welt in großen Zügen. Und vielleicht sagst du da doch ein paar Sätze.
Ja. Dieses Buchverfahren eingestellt, also die Geschichte von einem Menschen, der richtig, wirklich gelebt hat. Das heißt, einer der 2 Protagonisten ist jemand, der wirklich existiert hat. Und ich glaube, das ist durchaus legitim, obwohl ich dann seine Geschichte völlig geändert, interpretiert habe.
das geschieht immer oder oft, denn der Unterschied in der Literatur zwischen finden und erfinden ist nicht so groß. Natürlich. Denken wir auch an klassische Beispiele, die immer lehrreich sind. Turgenev hat einmal gesagt, er hätte nie die Gestalt von Basarow in seinem Meisterwerk Väter und Söhne erfunden, wenn er nicht einen gewissen Herrn, ich weiß nicht, wenn in der Provinz in Russland zufällig kennengelernt hätte, der aber nicht Basarow ist. Aber vielleicht gäbe es keinen Basarow ohne diesen Herrn. Und Thomas Mann beanspruchte das Recht, wo und von wem auch immer die Elemente zu entlehnen, die er für seine Romane brauchte. In diesem, ich glaube auch, dass, wie Svevo sagte, das Leben originell ist, origineller als die Erfindung. Und Mark Twain sagte, Truth is stranger than fiction. Und es ist unglaublich, was die Realität, das Leben macht. Also gut oder böse ist unglaublich. Die zweite Hauptgestalt ist völlig erfunden. Dieser Mann, ich habe so mich inspiriert an einen exzentrischen Triestiner, der sein ganzes Leben der manischen Obsession geopfert hat, ein Universalkriegsmuseum zu errichten, ein Museum, der eine Reise durch alle möglichen und unmöglichen Grausamkeiten des Krieges auf jedem Gebiet den Besucher bringen konnte, um die Menschen zum Frieden zu bekehren. Natürlich ist es immer verdächtig, denn die Obsession, auch im Namen des Friedens, aber dieses ständige Interesse für Krieg ist auch natürlich widersprüchlich. Es ist, was auch wahr ist, mich interessierte natürlich die Manie, vielleicht weil ich auch in der Manie stets involviert bin. Es gibt viele manische Gestalten in meinen Büchern. Die Manie ist einerseits natürlich schrecklich, zerstörerisch, ein Abgott, etwas, was das Leben verzerrt, jeden Wunsch, jede Leidenschaft erstickt, auffrisst. Aber andererseits auch eine Hilfe, ein Schild in der Trostlosigkeit der Welt. Und dann gibt es eine andere Manie, die göttliche Manie der Dichtung, wie die Griechen sagten. Das heißt, die Suche nach etwas Absolutem. Und was mich interessierte, und da ist ein Teil des Romans, dass dieser Mann, der auch einen schrecklichen Tod gehabt hat, hat immer in einem Sarg geschlafen, in der Mitte von seinen Kanonen, Panzer, Minensuchbooten, Wurfspieße und so weiter, auch Säure, die einige Insekten im Krieg gegen andere Insekten ausscheiden und so weiter. Es gab einen Brand, einen mysteriösen Brand, in dem er den Tod gefunden hat. Aber am Ende gibt es vielleicht, das ist meine Interpretation, einen Salto Mortale von der selbstzerstörerischen, auch manchmal schrecklichen, fast obszönen, manischen Obsession zu einer Suche nach einer Wahrheit, nach einer schrecklichen Wahrheit, auch um den Preis des eigenen Lebens. In seinem Labyrinth gibt es einen Minotaurus. Dieser Minotaurus ist die Riesiere di San Sabba, eine alte Reismühle aus der Zeit der Habsburger in Triest, wo in den letzten zwei Jahren des Zweiten Weltkriegs in der Besatzung, in der deutschen Besatzung, in diese viele Italiener, Slowenen, natürlich viele Juden sind von dort entweder in die Vernichtungslager geschickt worden oder zum Platz, auf dem Platz ermordet und dann verbrannt. Es war das einzige Krematorium auf italienischem Boden und Gebeine und Überreste wurde in Steinmeier geworfen. Und eine Sache hatte mich also unglaublich verblüfft. Jahrelang, fast jahrzehntelang, hat man über die Risiera so gut wie nie gesprochen. man hat natürlich nicht einmal in den antifaschistischen Kreisen, man wusste natürlich alles über die Verbrechen des Krieges, der Okkupation und so weiter, aber kaum hat man die Elysiere erwähnt. Es war wie eine Imputation des Hippocampus, der Stadt, des Landes, der Kultur, wie ein Stillschweigen, ein Verlust des kollektiven Gedächtnisses. Und es scheint, es gibt eine Hypothese, also dieser Mann, dieser namenlose Mann, hatte auch hunderte Notizhefte voll von allen unmöglichen und dummen, auch obszenen Sachen gefüllt. Er hat alles gesammelt, gekaute Kaugummis, obszene Schriften an den Wänden von der Toilette und so weiter, alles mögliche und mögliche. Aber einige Notizhefte sind verschwunden. Und, weißt du, ein Teil der... Es wird vermutet, dass die Häftlinge an den Wänden der Risiera einige Namen eingekritzt hatten. Nicht Namen der Henker, weil sie sehr bekannt sind, nicht der Opfer, die auch bekannt sind, sondern von gewissen, nicht einmal Komplizen oder Denunzianten, ganz einfach gute Bekannten der Henker, vielleicht Leute der guten christlichen Gesellschaft, die zum Besuch früh kamen, die Henker abends beim Abendessen trafen und so weiter. Es ist wahr, dass diese Wände übertünkt worden sind und es ist auch wahr, dass viele Notizhefte fehlen. Vielleicht, aber es ist nur eine Zumutung, haben die Engländer, die Trieste regiert haben bis zum Jahre 1954, dass sie nach London die Dokumente gebracht haben, immer noch Verschlusssache, das heißt, das Buch der Dies Irae ist verschwunden. Das Museum stützt sich auf etwas, was fehlt. Aber natürlich interessierte mich auch diese Art von wie einem Decameron, der jede Waffe erzählt, wie die Lampe von Aladdin, die Geschichte von dem, der diese Waffe in der Hand gehabt hatte, oder diesen Knopf gedrückt hatte, der getötet wurde oder tötete. So ein Handbeil der Chamacoco, ein Indianerstamm aus Paraguay, erzählt die Geschichte von Cherbuisch, einem Chamacoco, der aus den glühenden Wäldern Paraguays nach Kafkas Prag gelangte. Oder zum Beispiel, was ein rührendes eine Geschichte, auch die für mich sehr wichtig war, die Geschichte von Luis, ein Macahuitl, das ist ein Speer der karibischen Indianer, bringt die Geschichte von einer unglaublichen Frau, Luisa Navarrete, eine freie, schwarze Frau aus dem 16. Jahrhundert, verheiratet mit einem, es war möglich, nach den spanischen Gesetzen von damals, die Ehe zwischen Schwarzen und Weißen war natürlich selten, aber doch erlaubt, was in den USA viele Jahre später nach dem Zweiten Weltkrieg möglich wurde. Schluss mit der Parenthese. Und sie wurde von den Carinagos, von einem Indianerstamm, entführt, war 5 Jahre lang vielleicht Braut oder Sklavin des Häuptlings, nahm an den Raubzügen gegen die Spanier auch teil, dann konnte sie fliehen und wieder nach Puerto Rico zu gehen, wo sie natürlich von der Inquisition einen Prozess hatte, mit der Gefahr, verbrannt zu werden. Und ich habe auch gesucht, diese Protokolle des Verhörs, eine unglaublich geniale Frau, der es gelang, die Rolle des Opfers zu spielen und wieder als Mujer de Razón, nicht nur nicht verbrannt, sondern als respektable Frau zurück. Und so ist es diese Vielfalt. Und mich interessiert aber die eigentliche Protagonistin des Buches, ist völlig erfunden, ist Luisa, die Frau, der den Auftrag hat, nach dem Tode des Mannes das Museum zu richten, zu konstruieren. Und die Geschichte von ihrem Leben als Tochter einer christinischen Jüdin, Opfer, aber auch schuldbeladen, Opfer der Shoah, und von einem afroamerikanischen Unteroffizier gekommen mit den Alliierten in Trieste im Mai 1945 und das bringt natürlich die Erzählung zu anderen Horizonten, zu anderen Räumen, zu anderen Meeren und so weiter. Und es gibt natürlich diese Verflechtung von der Geschichte, von dem, was passiert und von den Geschichten, die passiert sind und die diese Objekte hervorrufen.
Danke, Claudio Magris, für die Beschreibung, kurze Beschreibung seines neuen Buchs, aus dem man, glaube ich, zumindest mal entnehmen kann, wie vielfältig der Kosmos allein dieses Buches ist. Das spielt in Triest, das spielt in diesem einzigen quasi Konzentrationslager, das es auf italienischem Boden gegeben hat. Es geht nach Paraguay, das spielt in der Karibik. Es hat eine Vielzahl von Personen und von Gerät, weil dieses Kriegsmuseum in aller Ausführlichkeit auch dargestellt wird. Auch das ist natürlich, muss man sagen, für jeden Magris-Übersetzer, vor allem der großen Romane, de facto auch ein Problem gewesen, dass dieser Autor nun sehr, sehr universal gebildet ist und man versuchen muss, und das auch noch in Vor-Internet-Zeiten, diese Sachen zu recherchieren. Auch ohne, obwohl der Autor Hilfestellungen leistet, wie es wenige tun, indem er, hat ja gesagt, bis zu 30-seitige Briefe schreibt. Ragni, ich wollte trotzdem von dir ganz was anderes wissen, weil wir in einem Übersetzerzentrum auch sitzen, nämlich die ganz banale Frage, wie du zum Übersetzen und eben von italienischer Literatur gekommen bist, ob du das kurz noch erzählen kannst.
Ja, so kurz geht es dann auch wieder nicht,
doch.
Weil es doch ein langer Weg war, Literaturübersetzer, das war früher kein Beruf. Das haben gebildete ältere Damen gemacht, also gut, jetzt könnte ich es vielleicht auch machen, aber ich habe als Buchhändlerin angefangen, also ich hatte immer irgendwas mit Büchern zu tun und dann auch in Verlagen gearbeitet und nebenbei Italienisch studiert und kam dann auch nach Italien. Das Italien war so das Sehnsuchtsland wie bei Goethe, so ungefähr. Und naja, und als ich dann zurück war in München, habe ich bei verschiedenen Verlagen gearbeitet, so gejobbt auch und ein richtiges Italienisch-Studium gemacht noch. Aber immer mit dem Vorsatz, ich möchte Bücher übersetzen. Das kam dann ganz zuerst. Habe ich mit dem Schwierigsten angefangen, nämlich Lyrik übersetzt, weil ich mit einem Italiener befreundet war, der Gedichte geschrieben hat und der wollte, dass ich diese Gedichte übersetze. Und so habe ich also angefangen, Gedichte zu übersetzen, was also mit das Schwierigste ist, aber gut. Ja, ich habe angefangen mit dem Übersetzen von kunstgeschichtlichen Büchern, denn italienische Literatur wurde kaum übersetzt oder das meiste war schon übersetzt. Es gab drei bekannte Übersetzerinnen, Charlotte Birnbaum, Ayana Jacki und
Alice Vollenweider.
Ja. Und naja, aber es kam dann so nach und nach und mein erstes, wie soll man sagen, belletristisches Buch, das war für den Piper Verlag Vestivamo alla Marinara. Wir trugen immer Matrosenkleider von Susanna Agnelli. Das war mein Einstieg.
Ja, weil das
bald
ja immer
kam dann schon was von Claudio Magris, aber ja, ich weiß also nicht mehr was.
Also du bist hoch eingestiegen. Also Susanna Agnelli war vielleicht nicht ganz die reine Literatur, aber dafür erinnere ich mich an großer Bestseller, denn Susanna Agnelli war
ja
die Frau
von
Gianni Agnelli und das allein schon versprach damals Bestsellerzahlen. Darf ich kurz noch Claudio was dazu sagen? Du sagtest gerade, dass in früheren Zeiten, du meintest aber das 19. Jahrhundert, die Übersetzer nur eine ganz andere Anerkennung gefunden hätten. Hier höre ich, und zwar seit Jahren, dass es alle in ganz neuer Zeit Übersetzer mehr geachtet werden, mehr beachtet werden. Es muss also eine Lücke gegeben haben zwischen Ende 19. Jahrhundert vielleicht und 100 Jahre später, weil es ist in Deutschland so, in Italien kann ich es nicht abschätzen, dass doch Übersetzer mehr geehrt, mehr respektiert werden. Und das lässt sich nicht nur an Übersetzerpreisen ablesen.
Nee, aber Entschuldigung, wenn ich das sage, die Übersetzer haben sich zusammengetan, also die Literaturübersetzer, zu einem Verband schon vor vielen Jahren und haben auch gekämpft, auch dass sie zum Beispiel auf der Titelseite genannt werden, weil früher wurde man, wenn überhaupt, dann ganz hinten irgendwo. Und also die Übersetzer haben sehr viel an Selbstbewusstsein gewonnen und dadurch auch das den Verlagen abgetrotzt. Nein, also ohne Übersetzer gäbe es ja auch keine internationale Literaturszene.
Ja, in Italien ist die Situation schlimmer. Ich meine, abgesehen von einigen Ausnahmen, die aus besonderen Gründen, auch wegen ihres Wertes, doch besonders beachtet sind, aber im Allgemeinen ist eine so kreative und wichtige, notwendige, denn ohne Übersetzer, du hast es gesagt, ja, ist doch die Rolle unterschätzt. Oft wird der Name des Übersetzers in einer Besprechung nicht einmal erwähnt in den großen Zeitungen. Auch die finanzielle Situation ist nicht gut, auch in diesem Fall, abgesehen von einzelnen Fällen, wo der eine oder die andere eine gewisse Macht ausüben kann, aber es ist sehr selten. Nein, die Situation ist negativ. Manchmal werden sie sogar auch bei ehrlichen Verlagen nicht bezahlt. Einmal bin ich explizit buchstäblich, physisch von einer Stadt in eine andere zu einem Verlag gegangen. Ich hatte mir ein Telefonat, das, come si dice, annunciato, angekündigt, dass ich doch kommen wollte, um das Geld für eine gewisse Übersetzerin oder Übersetzer mit einem Fotografen des Corriere della Sera, der eventuell einen Boxkampf zwischen mir und dem der Leibgarde des Verlags. Aber das ist natürlich, es ist kein Spaß, es ist wirklich, aber in diesem Sinne. Eine Sache wollte ich hinzufügen. Wir haben keine Zeit, um über das Problem zu diskutieren, was geschieht mit den auch transkulturellen Übersetzungen. Denn eine Sache ist die Welt an Grund, an Detail ins Französische, ins Deutsche oder ins Spanische übersetzen, eine andere ins Chinesische oder Japanische, wie es passiert ist. Und natürlich nicht nur, weil der Autor dort natürlich also nicht einmal sicher sein kann, dass dieser Text also sein Text ist, also glaubt natürlich. Aber ich glaube, in diesem Fall auch das Gespräch, in diesem Fall der Briefwechsel, mit den Übersetzern, die Fragen, die sie stellen, kann sehr, sehr, sehr hilfreich sein. Ja. Und zweitens, was Meragni betrifft, ich finde zwei Sachen unter den vielen besonders wichtig. Erstens, dass sie nie die Tendenz hatte, die manchmal einige Übersetzer haben, die Sachen zu vereinfachen. Natürlich muss der Übersetzer keinen hermetischen Text schreiben, aber ohne die eventuelle Komplexität, vielleicht auch falsche, vielleicht auch nicht gelungen, aber es ist nicht ihre Schuld in diesem Falle, also nicht zu vereinfachen. Und ich habe sehr oft mit einigen Übersetzern ein bisschen gekämpft, die doch die Sachen vereinfachen wollten. Zweitens, und das ist der Hauptpunkt, denn das Wichtigste in einer Übersetzung ist der Rhythmus. Der Rhythmus, das heißt der Atem eines Romans, einer Erzählung. Darin liegt das Gelingen oder nicht einer Übersetzung. Einmal die kroatische Übersetzerin von mir, Ljiljana Virović, ich kenne leider nicht Kroatisch, ich habe fast alles übersetzt, und sie hat mich öffentlich aufgefordert. Sie hat gesagt, ich werde jetzt einen Text von dir lesen, einen Text, der keinen Namen andere Sachen enthält, die doch also den Text unmittelbar identifizieren konnte. Und wenn ich es gut übersetzt habe und wenn du ein Gefühl für das Schreiben hast, sollst du anerkennen, aus welchem Buch ich lesen werde. Und ich habe es gelesen und es war wirklich aus einer kurzen Erzählung, Il Conte. Natürlich in fernen Sprachen, das wäre nicht möglich. Ich glaube nicht, dass ein chinesischer Übersetzer. Ich ende mit nur um ein Beispiel von den Hunderten fast 1000 Seiten unserer Korrespondenzleser, das sind nur einige Beispiele. Zum Beispiel aus einem Brief. Ich, Seite 2, Zeile 20. Mir gefällt der Mister nicht. Kurz allein ist mehr als ausreichend. Antwort. Den Mr. Kurz habe ich in der deutschen Übersetzung gefunden. Kurz allein klingt im Deutschen nicht besonders schön. Ich, Seite 4, Zeile 25. Ich bin nicht ganz einverstanden mit Erbärmlichkeit. Warum nicht Feigheit? Antwort. Feigheit steht 3 Zeilen weiter oben im Zusammenhang mit Verlag. Erbärmlichkeit ist noch etwas negativer. Ich, Seite 6, Zeile 19. Gibt es vielleicht ein Wort, das noch näher an Meticciato ist? Antwort, nein.
Und so weiter und so fort.
Als sie den Preis bekommen hat, voriges Jahr war es,
vor 5, aber bin mir auch nicht mehr sicher.
Diesen Preis, ja.
Der italienische Übersetzerpreis.
Länger her, aber gut.
Diese Verse von Goethe, die doch als Symbol für das Übersetzen und der Übersetzer sein können, aus dem westlichen Divan. Ist es ein lebendiges Wesen, das sich in sich selbst getrennt? Sind es zwei, die sich erlesen, dass man sie als eines kennt?
Ja, das ist natürlich charakterisiert schön die ideale Verbindung von Übersetzer und Autor. Wobei man auch sagen muss, Ragnhild, du hast einmal einen idealen Autor gefunden, der so viel erklärt, so bereitwillig, der die Probleme des Übersetzens versteht, und andererseits eben doch einen immens anspruchsvollen Autor, der, also ich
das
weiß
kann man
ja
wohl
auch
sagen,
von der Zeit, die es dauert, bis ein Buch in deutschen Übersetzung fertig ist, dass Ragni dann auch Satz für Satz, ich nehme an, dir selbst vor, dass du dir
ich
selbst
lese
vorliest,
es mir laut, ich lese mir die sind, Übersetzung dann das, laut vor.
Das sind Bedingungen, die für sehr viele Übersetzer heute unvorstellbar sind, weil die eben unter einem Zeitdruck arbeiten, der erlaubt ihnen nicht, noch auch nur gerade durchzulesen, aber nicht mehr sich das vorzusprechen.
Aber die Schwierigkeit, also gerade bei einem so komplexen Autor und so komplexen Buch, ist natürlich, dass man zuerst alles wirklich bis auf den Grund verstehen muss, bevor man dann die richtigen Worte findet. Und man ist immer gebildeter nach einer solchen Übersetzungen,
ja, und gerade. Ja, was mir jetzt erst auffiel, muss ich auch sagen, und ich kenne euch ja beide ähnlich lange, ist, dass ihr ja beide offenbar, dass du das Übersetzen und du das Schreiben von Literatur mit demselben Buch, das sind die Mutmaßungen über einen Säbel. Das war dein erstes eigentlich literarisches Buch und das war dein erstes eigentlich literarische Übersetzung. Das ist ein schöner Zufall eigentlich.
Ja.
Der dann zu einer langen Freundschaft geführt hat, wenn ich das so sagen kann bei euch. Ja. Mit allem Hin und Her, was ja aus der Korrespondenz auch hervorgeht, von immer wieder, dass man sich uneinig ist, dass man sich zusammenraufen muss, im Großen und Ganzen eben im Dienste des Buchs, das eben doch zustande bringt.
Ich erinnere mich damals, ich war im Hotel Adria in München und ich war einen Abend ganz erregt, weil die Übersetzung, die ich hätte an diesem Nachmittag an diesem Hotel ankommen soll, war noch nicht angekommen. Ich war sehr erregt natürlich.
Gut möglich, aber das Buch ist dann trotzdem erschienen, wie das für alle anderen Titel von Claudio Magris gilt. Wir dachten, aber ich glaube, es würde heute zu weit führen, nur eine ganz kleine Kostprobe aus dem Buch zu geben. Aber Ragnhild, halt's doch mal bitte hoch, das schaffen wir nicht mehr. Es ist groß, es ist dick, es ist stellenweise absolut brillant und erzählt Lebensläufe, deren Faszinosum für mich zum Teil auch darin besteht, dass es immer wieder auf reale Personen, auf reale Ereignisse zurückgeht. Also die Vergangenheit von Triest, das Paraguay und so weiter. Also es ist ein mehr als empfehlenswertes Buch, aber die Übersetzerin hat sich viel Mühe mitgegeben und es wird auch dem Leser, kann man nicht verschweigen, doch einiges abverlangt. Ja, Claudio,
was ich nicht verstehe, wer diese Figur ist. Ist das die Übersetzerin?
Ja, das ist vielleicht.
Die durch den Nebel schwimmt.
Doch, nein, aber schwimmt. Elegant. Nicht,
schon im italienischen Original.
Ja, das ist ein ausnahmsweise sehr gelungener Umschlag. Wer immer die Figur ist, Claudio, weißt du es? Wer es sein soll, kann auch der Autor sein, der sich nein. in den Nebel stürzt.
Nein, nein, ins Meer vielleicht, aber damit...
Ins Meer,
damit,
ja.
Laut, ich bin viel ungeschickter.
Aber du bist ein, ja. guter, aber du bist ein guter Schwimmer.
Ja, ja,
jedenfalls.
Ja, ja, ja.
Das
aber kein eleganter
Schwimmer. Muss ja auch nicht sein.
Claudi, ich weiß nicht, ob du noch als der Ehrengast die letzten Worte hier sprechen willst.
Nein, ich wollte nur an einen Satz erinnern, den... ich wollte nur einen Satz erinnern, den vor mehr als 50, 60 Jahren zwei Deutschlehrer und Germanisten in Trieste gesagt haben, Guido de Vescovi, der übrigens den ersten italienischen Essay über den Dr. Fausto geschrieben hat, und Guido Cosciani, Verfasser von einem sehr guten deutsch-italienisch-deutschen Wörterbuch, und in ihrer Guida alla Traduzione dall'italiano in tedesco, das war ein Verbus, die erste Zeile lautet: Übersetzen ist unmöglich, Punkt, aber notwendig, Punkt.
Ja, den kann man, glaube ich, trotzdem das sagen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.